und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von den Servicehelden. Heute haben wir das Thema einfach mal machen. Ist das Gerede von Industrie 4.0 wirklich Unsinn? Einige erinnern sich vielleicht von euch noch an die Aussage von Werner Vogel, der CTO von Amazon. Die wurde kontrovers diskutiert, weil er meint, dass Industrie 4.0 eigentlich aktuell noch Unsinn ist. Er begründet das damit, dass er ja in ganz vielen Unternehmen sieht, welche Maschinen die überhaupt im Einsatz haben und dass er sagt, dass sie nie für die moderne Datengenerierung eigentlich gebaut wurden und deshalb man eigentlich das alles noch sehr verfrüht ist, damit anzufangen. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ist das alles nur Marketing-Gag oder was steckt eigentlich dahinter? Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich heute den IoT-Experten Ralf Trapphöhner eingeladen. Er leitet seit Jahren erfolgreiche Projekte im Bereich Predictive Analytics bzw. auch Predictive Maintenance. Und Ralf, was ist deine Meinung dazu? Hat Werner Vogel in der beschriebenen Situation tatsächlich so recht? Ist das eine tatsächliche Einschätzung der Marktsituation oder übertreibt er da eigentlich?
Die erste Frage ist, was ist überhaupt Industrie 4.0? Und wenn man das Kernargument heranzieht, was Vogel gebracht hat, dass der Großteil der Maschinen tatsächlich älter als 20 Jahre ist und nicht über eine großartige Ausstattung mit Sensorik verfügt, da hat er recht. Das kann in Deutschland vielleicht auch noch schlimmer sein. Ich kenne keine genauen Zahlen. Aber Industrie 4.0, so wie er es vielleicht meint, hieße eine komplett durchautomatisierte Produktion zu haben, in der ich flexibel die Losgröße 1 fertigen kann, die auch noch sich autonom auf neue Fertigungsaufgaben adaptiert. Da hat er recht. Das kann ich mit diesen alten Maschinen nicht ohne weiteres. Aber ich glaube, das ist auch eher ein Thema für Neuanlagen. Was ich aber trotzdem kann, weil auch diese alten Maschinen verfügen über Steuerungen und sind geregelt, ich kann die Daten, die diese Maschinen schon produzieren, weil das tun sie, die kann ich nutzen, um letztlich die Produktion zu optimieren, die kann ich nutzen, um meine Verfügbarkeit zu optimieren. Daran hindert mich niemand. Und dazu muss ich auch nicht großartig retrofitten, sondern letztlich muss ich nur die Steuerung dieser Maschinen auslesen können. Und dafür gibt es jede Menge auch einfache technische Möglichkeiten.
Okay, aber wenn du es jetzt auch gerade ansprichst, es gibt technische Möglichkeiten, aber was sind so Anwendungsfälle denn im Speziellen? Weil wer profitiert denn eigentlich davon, dass man Industrial Analytics einsetzt? Also
ja, am Ende des Tages profitiert immer der Betreiber der Anlage zuerst. Da ist der Nutzen, da muss der Nutzen sein und dafür haben wir ja auch ein bewährtes Instrument des Messens, nämlich die English Overall Equipment Effectiveness, auf Deutsch etwas sperrig Gesamtanlageneffektivität, mit der ich messen kann, was ist die Verfügbarkeit meiner Maschine, mit der ich messen kann, wie ist die Produktivität und wie ist die Qualität, die ich produziere. Und das sind genau die drei Parameter, die der Betreiber optimieren möchte. Und wenn ich jetzt mal ein einfaches Beispiel ranziehe, wenn ich eine Druckmaschine habe, die ihre Druckplatten automatisch wechselt, dann kann ich allein durch Auslesen der Ereignisdaten, das heißt der Logs der Maschine, sehen, zu welchem Zeitstempel der Wechselprozess beginnt und ich sehe auch im Log die Quittung der Maschine, wenn der Wechselprozess abgeschlossen ist. Ich brauche jetzt nur diese beiden Zeitstempel zu subtrahieren und dann verfolgen, wie entwickelt sich die Dauer dieses Teilprozesses. Und wenn dieser Teilprozess langsamer wird, das heißt, das Wechseln dauert sporadisch und irgendwann auch gleichmäßig immer länger, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass letztlich eine Verschmutzung an der Maschine vorliegt, wenn nicht gar ein Defekt. Und das ist etwas, worauf ich reagieren kann, bevor der Prozess in Gänze nicht mehr funktioniert. Und damit verhindere ich Ausfallzeiten der Maschine und damit sorge ich auch, dass die Produktivität der Maschine hochgehalten wird, weil Rüstzeiten zu reduzieren ist immer ein Mittel, um Produktivität zu gewinnen.
Klar, wir wollen die Produktion natürlich vorausschauend irgendwie optimieren. Die Frage ist aber eigentlich, wie schwierig ist es denn, solche Algorithmen überhaupt zu entwickeln, zu implementieren? Weil wir haben ja teilweise gerade gesprochen, dass wir alte Maschinenanlagen rumstehen haben.
Naja, ich würde die Subtraktion zweier Zeitstempel und eine lineare Regression auf dem Ergebnis als nicht besonders herausfordernd betrachten. Das heißt, man kann auch schon mit sehr einfachen Mitteln sehr viel erreichen. Die Daten sind da, man muss sie nur lesen.
Aber in der Praxis ist es auch eigentlich tatsächlich so, dass viele sich noch scheuen, damit umzugehen, oder?
Die Frage ist, woher kommt die Scheu? Ich glaube, in vielen Fällen ist es, ja, Es gibt da so ein schönes Wort dafür, Aberglaube. Aberglaube kommt von Unwissenheit. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber man muss sich an der Stelle mit drei Fragen auseinandersetzen. A, habe ich Daten? Und wie aufwendig ist es, dran zu kommen? Das ist für gewöhnlich eine relativ einfach zu beantwortende Frage, die auch von der Antwort her dann eher einfach ausfällt, weil in vielen Unternehmen werden diese Daten schon heute sporadisch ausgelesen und ausgewertet. Das Problem eben ist, es wird nur sporadisch gemacht. Also, wie schwierig ist es, an die Daten zu kommen? Meistens nicht schwierig. Zweitens, kann ich das, was ich überwachen möchte, in den Daten tatsächlich vorfinden und gibt es einen passenden Algorithmus, der das tut, also technische Machbarkeit? Und die dritte Frage, und das ist wahrscheinlich die entscheidende, was bringt's? Das heißt, was ist der wirtschaftliche Nutzen, den ich aus der Auswertung dieser Daten ziehen kann? Und wenn ich den wirtschaftlichen Nutzen erkannt habe, ist, glaube ich, in den meisten Fällen dann die Frage, ob ich es tun sollte oder nicht, relativ schnell beantwortet.
Was siehst du eigentlich denn in der Praxis, wenn wir jetzt gerade sagen, wir haben diese drei Parameter, dass man eigentlich, komme ich an die Daten, was ist machbar und welchen Nutzen will ich daraus ziehen? Wie ist das in der Praxis eigentlich umzusetzen? Also ich meine, das hört sich jetzt relativ einfach an. Trotzdem sehen wir natürlich, ja, es gibt zu wenig gute Beispiele irgendwie, die da vorangehen und sagen, hey, so schwer war es gar nicht.
Darauf gibt es zwei typische Antworten. Die eine typische Antwort ist, wenn die Kritikalität der Maschine respektive die mit dem Ausfall der Maschine verbundenen Kosten sehr hoch sind, dann lohnt sich die Überwachung fast immer. Ich habe ein Kundenbeispiel gehabt, wo wir für einen Ausfall über Ersatzteilkosten, nur Ersatzteilkosten von 1,5 Millionen Euro sprechen. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr schwierig, sich zu überlegen, okay, das kostet mich jetzt 100.000, das komplett zu überwachen. Aber das ist gerechtfertigt, weil ein Ausfall und ja, sozusagen Opportunitätskosten sind enorm an der Stelle. Zweites typisches Beispiel, komme ich nochmal zurück auf meine Druckmaschine. Wir müssen uns angucken, wie sich unsere Produktionen verändert haben. Vor, sagen wir, 20, 30 Jahren habe ich an so einer Maschine vier Drucker gehabt, die die Maschine bedienen und auf Eventualitäten reagieren können im Betrieb. Heute habe ich noch einen Drucker und der hat aber vielleicht zwei Maschinen. Das heißt, wenn es bei einem Plattenwechsel zu einem Produktionsabbruch kommt, dann sind nicht vier Leute da, die das Problem manuell beheben können, sondern ist nur noch einer da. Und das Fixing des Problems mit vier Leuten dauert vielleicht, na, sagen wir mal, 20 Minuten. Wenn ich nur einen habe, der es macht, dann ist der über eine Stunde beschäftigt oder noch länger. Das heißt, das Risiko von Produktionsausfällen und der damit verbundenen Folgekosten ist heute durch die Automatisierung, so komisch das jetzt klingt, höher, als es früher war, weil ich viel weniger Personal habe.
Okay. Ja klar, das sind viele Aspekte, die man da auf alle Fälle mit beachten muss. Hast du, wie kennst du eigentlich auch Kunden, die du betreust? Wie gehen die so typischerweise vor? Die haben, sag ich mal, vorher schon Machbarkeitsanalysen durchgeführt, wissen, dass es sinnhaltig ist und dann setzen sie sich einfach mit dir und deinen Experten zusammen und entwickeln die Algorithmen? Oder wie funktioniert das tatsächlich in der Praxis?
Naja, wenn es so immer laufen würde, dann wäre es schön. Das wäre nämlich der richtige, zielgerichtete Weg. Aber oft ist es ein bisschen anders. Also oft müssen wir noch im Zuge der Beratung mit den Kunden tatsächlich die Use Cases gemeinsam mit ihnen erarbeiten. Wir treffen dann auf ein Bauchgefühl, da könnte was sein, aber diese systematische Betrachtung, die hat noch nicht stattgefunden. Es gibt auch andere, die es dann halt mal selber versucht haben, aber leider durch den Mangel dann der vorhandenen oder die nicht vorhandene Expertise, so ein bisschen im Jugendforscht-Modus, eigentlich nicht zum Ziel gekommen sind und dann erstmal gesagt haben, oh, Finger verbrannt, machen wir nicht weiter. Und da ist dann aber auch letztlich wiederum der Beratungsaspekt drin enthalten. Man muss die nämlich dann auf den richtigen Weg bringen. Aber letztlich sollte es so sein, dass man sich genau die drei Fragen, die ich vorhin gestellt habe, dass man sich die überlegt, beantwortet, dann kommt man zu einer Priorisierung, welche Use Cases tatsächlich Sinn machen und dann kann man die umsetzen. Ich würde dabei immer empfehlen, das erstmal an einem Use Case tatsächlich auszuprobieren, also letztlich einen Proof of Concept zu machen, der von den Maschinendaten bis hin zu den Auswerteergebnissen einmal durchgängig den Prozess abbildet, um daran zu lernen und auch die Erfahrung zu machen, dass es tatsächlich nutzbringend ist.
Also eigentlich, wie es in der Realität immer ist, in kleinen Schritten anfangen, aber auf alle Fälle anfangen, wenn es sich dann nach den vorherigen Parametern lohnt.
Oder anders formuliert, warum sollte Industrie 4.0 so grundsätzlich anders sein wie das, was wir sonst tun? Letztlich geht es um das Nutzen von Daten, die von Automatisierungstechnik produziert werden, um mit deren Hilfe für den Betreiber einen Wert zu schaffen. Und dieser Wert, um den es geht, ist Verfügbarkeit, Produktivität und Qualität. Und damit gewinnt natürlich auch, wenn das ein Dienst ist, der vom Maschinenbauer geliefert wird, der Maschinenbauer einen Nutzen, einen Wert. Er hat nämlich ein Wertversprechen, das er seinem Kunden verkaufen kann, wo er Dienstleistungen darauf aufbauen kann und womit er auf jeden Fall die Kundenbindung deutlich erhöhen kann.
Ja, dem kann ich nichts hinzuzufügen. Das war eine super Zusammenfassung. Ja, danke Ralf. Ich glaube, wir sind schon eigentlich durch mit diesem Podcast. Ich freue mich, dich demnächst mal wieder begrüßen zu dürfen und vielleicht kannst du ja auch einen Kunden mitbringen und wir reden mal über ein reales Kundenprojekt. Das würde mich sehr freuen.
Gerne.
Also gut. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald.